Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Wenn das Grundgesetz an Jahres- und Feiertagen gewürdigt wird, breitet sich oft andachtsvolle Stille aus, als sei es eine heilige Schrift der Demokratie. Ist es das? Über diese Frage habe ich mit dem Juristen, Schriftsteller und Lektor Georg M. Oswald gesprochen. Er hat gerade einen ungewöhnlichen Kommentar zum Grundgesetz herausgegeben, keinen juristischen, sondern einen literarischen. Hertha Müller zum Beispiel schreibt darin über Artikel 1 und die Würde. Georg Oswald habe ich vor einigen Tagen interviewt und meine erste Frage an ihn war, ob das Grundgesetz Literatur ist.
Ich würde nicht sagen, dass es Literatur ist. Es bemüht sich um einen hohen Ton. Am Ende hilft es aber nichts. Das Grundgesetz ist ein Gesetz. Es ist das oberste Gesetz. Es gibt unsere Rechtsordnung vor und die größten und wichtigsten Regeln, die diese Rechtsordnung zu beachten hat. Und deshalb ist es am Ende natürlich ein funktionaler Text.
Ich habe eine Zeit lang in Frankreich Politik studiert und wir sollten dort die Verfassung, also die der Fünften Republik, auswendig lernen und damit verinnerlichen. Ist das eine gute Idee? Wäre das was, zumindest die Grundrechte, die Grundrechtsartikel auswendig zu lernen?
Das wäre ein Anfang. Es wäre nicht verkehrt, die wirklich auswendig zu wissen. Aber das ist bei Gesetzestexten ja generell so wichtig ist, die Auslegung der Texte. Seine eigenen Grundrechte zu kennen, ist die eine Sache. Die der anderen zu beachten, ist die viel schwierigere. Was bei all diesen Gesetzen ja immer die wesentliche Rolle spielt, ist die Abwägung der Rechte Einzelner gegeneinander. Diese Grundregel, die wir alle kennen, dass die eigenen Rechte dort enden, wo die des anderen beginnen, setzt ja voraus, dass man diese Grenze immer neu zieht und auch vor allem Kriterien entwickelt, wie diese Grenzen zu ziehen sind. Das kann man nicht auswendig lernen, sondern das ist etwas, was Menschen untereinander verhandeln müssen.
Sie sind bei diesem Buch der Herausgeber. Sie haben selbst eins geschrieben über die Grundrechte. Hatten Sie das Gefühl, da ist Nachhilfeunterricht nötig?
Vielleicht nicht Nachhilfe, sondern eher das Gefühl, dass eine gewisse Scheu besteht, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Dieses erste Buch, das ich geschrieben habe, ist noch vor der Pandemie entstanden, als dann die Abwägung von Grundrechten gegeneinander plötzlich eine ganz neue und sehr präsente, auch in der öffentlichen Diskussion sehr präsente Rolle gespielt hat. Mein Eindruck ist, dass es einerseits ein großes Bedürfnis gibt nach Regelungen, nach Klarheit, nach einer Vorstellung davon, welche Regeln zu gelten haben, aber es gibt wenig Vorstellung davon, wie das in einem gesellschaftlichen Diskurs oder eben auch in einem rechtlichen Diskurs ausverhandelt werden kann. Und ich glaube, da würde es helfen, wenn wir weniger Respekt vor diesen Gesetzestexten hätten und stattdessen eher das Gefühl, dass das etwas ist, was wir uns nutzbar machen können, womit wir arbeiten können und was uns hilft dabei, unsere sozialen Verhältnisse besser zu strukturieren.
Respekt, sagen Sie, manchmal breitet sich so etwas wie andachtsvolle Stille aus. Sie sprachen vorhin von dem hohen Ton. Ist das Grundgesetz eine Art heilige Schrift der Demokratie?
Vielleicht könnte man es so nennen und dann wäre es nicht gut, wenn man es so nennen würde, weil das Grundgesetz ist nicht das Wort Gottes, sondern eine Übereinkunft, die wir uns selbst gegeben haben und die auch nur so wertvoll ist, wie wir sie mit Leben füllen. Wenn wir diese Worte nur immer zu Feiertagen hervorholen und uns dann gegenseitig würdevoll vorlesen und ansonsten aber völlig anders verfahren, dann sind sie nicht viel wert.
Das Grundgesetz ist auch berühmt für seine schlanke Sprache. Also manche Sätze sind sehr kurz, etwa der berühmte Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, oder auch Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Wenn wir jetzt mal Artikel 1 nehmen, da standen ja im Parlamentarischen Rat ganz andere Formulierungen zur Auswahl. Zum Beispiel die Würde des menschlichen Lebens wird vom Staate geschützt, steht im Schutze der staatlichen Ordnung, ist begründet in ewigen Rechten und so weiter. All das wurde ja debattiert, dann verworfen und es kam dieses merkwürdige Wort unantastbar in die Verfassung. Klingt schlank, ist aber voluminös, oder?
Ja, stimmt. Auch ein bisschen missverständlich, weil die natürliche Reaktion auf diesen Satz ist immer, ja, stimmt doch gar nicht. Die Würde von Menschen wird doch ständig verletzt. Es ist eben eine spezielle grammatikalische Form, die ausdrücken soll, dass sie auf keinen Fall verletzt werden darf und nicht angetastet werden darf. Unantastbar heißt in dem Sinne nicht verhandelbar. Es gibt keinen Zweck, der die Mittel heiligt. Leider hat das Grundgesetz diese Schlankheit und diese wohlgesetzte Sprache, die es insbesondere bei den Grundrechten pflegt, dann bei anderen Regelungen, zum Beispiel zum Föderalismus oder zur EU, nicht beibehalten können.
Sie schreiben in Ihrem Einleitungstext zu dem neuen Buch, dass wir uns dringend über das Grundgesetz unterhalten müssten als Grundlage unserer Demokratie. Woran hapert es da?
Also mein Eindruck ist, dass nicht nur in Deutschland, sondern überall in der westlichen Welt, wo ja mehr oder weniger eine Verpflichtung auf sehr ähnliche oder gleiche Werte gilt und auch auf gleiche Gesellschaftsvorstellungen, diese demokratischen Strukturen mehr und mehr in die Defensive geraten, weil man nicht mehr glaubt, dass sie wirklich die beste Lösung darstellen. Dieser Diskussion kann man sich nicht entziehen, indem man einfach behauptet, doch, doch, das sei schon die beste Lösung, sondern eine Demokratie ist nur wirklich etwas wert, wenn sie dann auch tatsächlich gelebt wird. Und mein Eindruck ist schon, dass es da eine gewisse Ermüdung gibt, auch bei Menschen, die nicht mehr so recht daran glauben, dass das die richtige Form ist. Ich glaube, darüber kommt man nur hinweg, wenn man offen diskutiert und wenn man versucht, die Probleme, von denen Menschen denken, die werden nicht wirklich gesehen, mit demokratischen Mitteln aufgreift.
Sie haben ein interessantes Verb benutzt, nämlich glauben. Also Menschen glauben nicht mehr an die Demokratie. Wie ist dieses Glauben gemeint? Glauben im Sinne von nicht wissen oder Glauben im Sinne von besonders überzeugt sein, auch dadurch, dass man gute Erfahrungen gemacht hat?
Ganz klar Letzteres. Ich denke, man muss an so eine Struktur, an so eine bestimmte Ordnung in dem Sinne glauben, wie man daran glaubt, dass eine Entscheidung, die man trifft, die beste Entscheidung ist, die man treffen kann. Für einen selbst oder für eine Gesellschaft, für die eigene Familie, für sein eigenes Leben. Da ist ja eine Demokratie mehr als jede andere Staatsform darauf angewiesen, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen, der Bevölkerung, die sich diese Verfassung gibt, das auch glaubt und auch der Überzeugung ist, dass das die richtige Staatsform ist.
Sie schreiben, Zitat, in einer Gesellschaft, in der nur noch nach Freund und Feind unterschieden wird, nach Täter und Opfer, gelten Kompromisse, Abwägungen, das Aushandeln von fairen Lösungen nicht mehr als Siege der Vernunft, sondern als Niederlage des einzig Wahren. Zitat Ende. Das ist eine Art Publikumsbeschimpfung. Es fehlt Ihnen offenbar an Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, an Citoyens und Citoyens.
Ich würde nicht sagen, dass es eine Publikumsbeschimpfung ist, sondern eine Wahrnehmung, die mir zum Beispiel in den Sinn kommt, wenn ich sehe, wie vermeintliche Diskussionen in den sozialen Medien stattfinden. Es ist in der Tat so, dass ein Kompromiss, bei dem man selbst Standpunkte aufgeben muss, wesentlich schwerer zu ertragen ist, als sich auf die Position zu stellen, dass man ohnehin weiß, dass man selbst recht hat und es deshalb nur darum geht, die eigene Position durchzusetzen mit möglichst wenig Zugeständnissen an andere. Aber so diese Vorstellung, diese grundsätzliche Vorstellung, dass auch der andere recht haben könnte mit dem, was er sagt, die wäre die Grundvoraussetzung dafür, dass man lernt, dass Demokratie im Wesentlichen von Kompromissen lebt, nicht davon, dass jeder seine Interessen vollständig durchsetzen kann.
Nun schützt das Grundgesetz aber selbstverständlich auch jene, die sich nicht kundig machen wollen, die nicht argumentieren können oder wollen. Der Diskurs auf Basis von Argumenten, das ist eben ein Wunsch, aber es ist natürlich keine gesetzliche Verpflichtung. Also wie könnte es zu der von Ihnen gewünschten Vernunftvermehrung kommen?
Ach, ich weiß gar nicht, ob wir eine Vermehrung brauchen. Mein Eindruck ist tatsächlich der, dass es ja an ganz vielen Stellen gelingt, diese Kompromisse zu schließen, die man schließen muss, um zu Lösungen und zu Ergebnissen zu kommen. Es gibt nur im öffentlichen Diskurs, und da meine ich vor allem den Diskurs auch in den sozialen Medien, wo man den Eindruck hat, die Diskussion hat nur noch so eine Art Entlastungsfunktion und man will eigentlich auch gar nicht verstehen, was die Gegenposition zur eigenen Position bedeutet, sondern man will sich gegenseitig niedermachen. Das ist kein demokratischer Diskurs. An vielen anderen Stellen kommt man ja gar nicht umhin, sich um solche Kompromisse zu bemühen. Da wird man dann eben auch natürlich gezwungen, am Ende sich in irgendeiner Form zu einigen. Dass das oft schmerzhafter ist, als einfach Recht zu bekommen, das ist klar.
Und wenn Menschen demonstrieren, oft ja von der Polizei auch geschützt werden und sich dabei als Opfer einer Meinungsdiktatur inszenieren oder sich so fühlen, ist das eine ernstzunehmende Position, mit der man sich auseinandersetzen sollte?
Wenn jemand an einer Demonstration teilnimmt und dabei beklagt, dass seine Meinung nicht gehört hat, dann muss er irgendwas übersehen haben. Meinungsfreiheit bedeutet natürlich nicht, dass man ein Recht oder einen Anspruch darauf hat, dass eigene Meinungen immer ernst genommen werden und dass sie vor allem auf Zustimmung treffen. Das kann man nicht versprechen und das ist auch überhaupt nicht notwendig. Im Gegenteil, der Widerspruch und die Diskussion, aber auch das Argument, das sozusagen ein anderes Argument obsolet macht, das alles gehört zur Diskussion.
Und Intellektuelle, die in allen Talkshows sitzen, aber sich als Opfer einer Cancel Culture bezeichnen? Wie gehen Sie damit um?
Haben ganz offensichtlich nicht verstanden, was das Wort bedeutet, denn dann wären sie ja nicht in allen Talkshows. Also da muss ich natürlich auch immer wieder mal drüber lachen, wenn ich sehe, dass es Leute gibt, die wortreich auf ganzen Zeitungsseiten beklagen, wie sie sozusagen vom Meinungskorridor ausgeschlossen werden.
Aber da würden ja diejenigen, die sich als Opfer der Cancel Culture sehen, sagen, oh, jetzt werde ich auch noch öffentlich ausgelacht.
Also damit worin muss man
besteht,
leben.
Okay, aber da, worin besteht dann da das Ernstnehmen?
Ich denke schon, dass man die Möglichkeiten einräumen muss, zu diskutieren, zu publizieren, seine Meinungen zu äußern, was immer Gegenstand oder Inhalt dieser Meinungen ist. Es gibt aber auch keine Verpflichtung, diesen Meinungen jeweils immer zuzustimmen. Diese Verpflichtung existiert einfach nicht.
Wenn unser Gespräch zu hören ist, dann ist der 3. Oktober der Tag der Deutschen Einheit. Diese Einheit kam zustande, weil die ehemalige DDR dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beigetreten ist. Wie bewerten Sie diese Entscheidung gut 30 Jahre später?
Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Wie meinen Sie?
Es hätte ja auch andere Möglichkeiten gegeben, zum Beispiel im Sinne des vorhin von Ihnen angesprochenen Kompromisses, dass man für das dann neue, größere Deutschland eine neue Verfassung ausarbeitet. Die Möglichkeit hätte ja auch bestanden.
Die Möglichkeit hätte bestanden. Es hätte auch noch die Möglichkeit bestanden, dass man im Grunde ein Referendum macht, also eine Volksabstimmung über das Grundgesetz, so wie es existiert, und dass dann im Rahmen der Wiedervereinigung eine Volksabstimmung stattfindet, in der sich das gesamte deutsche Volk diese Verfassung gibt. Gewählt wurde der andere Weg, der von den Befürwortern der Beitrittsregelung ja immer so legitimiert wird, dass man sagt, die letzte Volkskammer der DDR, die ja in freien Wahlen gewählt wurde und in der die Unionsparteien eine absolute Mehrheit hatten, sind mit dieser absoluten Mehrheit ausgestattet worden und haben deshalb diesen Beitritt so erklärt. Ich denke, verfassungsrechtlich lässt sich das definitiv hören. Sie haben aber recht, dass in den ostdeutschen Bundesländern die Diskussion über dieses Thema eigentlich nie aufgehört hat und man das so als eine Art Bevormundung sieht. Ich bin da skeptisch, weil ich glaube, dass im Grunde ein Referendum wahrscheinlich kein anderes Ergebnis gebracht hätte und weil ja die Möglichkeit zu sagen, wir wollen jetzt ein Referendum über die Verfassung, nie ausgeschlossen ist. Man könnte das ja jederzeit tun.
In Sonntagsreden wird oft Bilanz gezogen von der Sorte, hat sich bewährt oder hat sich nicht bewährt. Jetzt frage ich auch Sie, Feiertagsrede, hat sich das Grundgesetz bewährt?
Die Frage beantwortet sich von selbst, weil das Grundgesetz seit 70 Jahren in Kraft ist und offensichtlich Antworten liefert, die es möglich machen, die Gesellschaft auf dieser Grundlage zu organisieren. Also insofern hat es sich selbstverständlich bewährt. Ob es sich weiterhin bewähren wird, hängt von uns ganz alleine ab. Das hängt von uns als Gesellschaft ab, ob wir in der Lage sein werden, die Verfassung mit den Inhalten tatsächlich auch zu leben, die sie eben hat.
Sie sind Jurist, Schriftsteller, Lektor. Was kann ein literarischer Kommentar des Grundgesetzes, was ein juristischer Kommentar nicht kann?
Ein juristischer Kommentar ist von Fachleuten geschrieben für Fachleute und soll im Grunde den aktuellen Meinungsstand abbilden, der in Gerichtsurteilen und Aufsätzen und anderen juristischen Publikationen abgebildet wird. Ist also ein reines Arbeitsinstrument für Juristen. Mit diesem Buch hatten wir, ich und der Verlag, eigentlich den Anspruch zu sagen, wir wollen Texte in diesem Buch haben, die allgemeinverständlich sind, die auch im Wesentlichen von Nicht-Juristen geschrieben wurden, also Leuten, die jetzt keine juristische Vorbildung haben, sondern einfach als schreibende Bürger herangehen, sich jeweils eine Vorschrift aus diesem Text nehmen und darüber nachdenken, schreibend darüber nachdenken, gerne auch literarisch schreibend darüber nachdenken, was denn davon verwirklicht ist, was ihnen davon richtig oder falsch vorkommt, wie sie dazu stehen und ob sie das Gefühl haben, dass mit diesen Grundlagentexten wirklich unsere Realität abgebildet wird oder woran es fehlt.
Und den Glauben an die Demokratie stärken oder zurückgeben?
So einen Anspruch würde ich gar nicht erheben, dass ich da eine Glaubensfrage stelle. Denn wenn man 38 oder 40 Leute einlädt, die an so einem Buch mitschreiben, dann versteht es sich von selbst, dass man mit den unterschiedlichsten Ansichten zu rechnen hat. Ich würde tatsächlich mich unwohl fühlen, wenn wir in den Einladungsbrief an die Autorinnen und Autoren geschrieben hätten, dass eine bestimmte Glaubensformel sozusagen erfüllt werden soll damit.
Ein Buch der schreibenden Staatsbürgerinnen und Staatsbürger hat Georg M. Oswald herausgegeben. Es heißt, das Grundgesetz, ein literarischer Kommentar, und ist bei C.H. Beck erschienen. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.